Selbsterkenntnis ist angeblich der erste Schritt am Weg zur Besserung. Und wenn man so Reportagen anschaut über Gefängnisse und wie es da drinnen so zugeht, da bekommt man irgendwie den Eindruck, da sind lauter Unschuldige drinnen. Weil da waren die Umstände dran schuld oder die Geschworenen waren irgendwie gegen mich oder der Richter hat da ein falsches Urteil gesprochen oder ich war zwar dann schon irgendwie da mit dabei von der Partie, aber ich bin halt irgendwie durch andere so reingezogen worden, aber eigentlich, ich bin eigentlich nicht schuld dran. Und wer Kinder daheim hat, kennt das auch, wenn einmal eine Schularbeit abgeklärt worden ist, ja, da hat der Lehrer dann auf einmal ganz andere Fragen gestellt, das war eigentlich so gar nicht ausgemacht und das haben wir so im Unterricht nie gemacht. Und außerdem mehr als die Hälfte von der Klasse dann Fünfer. Also da kann ja nicht ich dran schuld sein. Und auch bei seelsorgerlichen Gesprächen, wenn man mit Alkoholikern redet, wenn es um Eheprobleme geht, wenn es um Streitschlichten geht, da merkt man einfach immer wieder, wie wenig Selbsteinsicht eigentlich da ist. Weil es ist irgendwie immer der andere schuld und Ausrede, verlass mich nicht. Irgendeine Ausrede findet man immer, warum man eigentlich selbst jetzt nicht unbedingt schuld ist. Warum ist das so? Ich glaube, ein großer Grund ist unser starkes Ego, unser Stolz. Und sobald irgendwie was mit Schuld zu tun hat, dann gehen wir in die Verteidigungsstellung und irgendwelche Gründe werden wir schon finden, warum wir eigentlich gar nicht schuld dran sind. Und ich glaube, solange wir uns die Schuld aber nicht selbst eingestehen können, dass vielleicht der andere auch schuld ist, aber auch ich bin schuld dran, solange wird es nicht viel Hoffnung geben, dass sie irgendwas bessert. Im 2. Samuel Kapitel 12 lesen wir eine Geschichte über den König David. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte. David hat Ehebruch begangen, hat dann den Ehemann umbringen lassen, um das zu vertuschen. Und dann ist Nathan zu ihm gekommen und hat ihn zur Rede gestellt. Und Nathan war schlau, er ist da nicht mit erhobenen Zeigefinger gekommen und du böser König, du hast getötet, du hast die Ehe gebrochen, sondern er ist mit einer Geschichte gekommen und durch diese Geschichte kommt David dann selbst drauf. Er kommt eben zu dieser Selbsterkenntnis, wo er dann sagt, ich habe gesündigt. Das war ihm vorher scheinbar gar nicht so bewusst, weil die Ehe gebrochen hat und Menschen umbringen lassen, aber irgendwie, ja, war ihm nicht so bewusst. Und auf einmal fällt ihm ein, ich habe gesündigt. Selbsterkenntnis, Selbsteinsicht. Heute schauen wir uns eine Geschichte an im Johannesevangelium. Wir sind ja unterwegs im Johannesevangelium. Und da geht es auch um eine Ehebrecherin. Johannes Kapitel 8, die ersten 11 Verse. Und ich habe dazu drei Punkte. Kläger, Richter und Verurteilter. Kläger. Sind wir heiliger als Gott? Die ersten 6 Verse. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wer sind diese Kläger? Diese Kläger, das sind die frommen Bibelleute, diejenigen, die die Schrift wirklich, wirklich ernst nehmen, diejenigen, die alles richtig machen wollen, diejenigen, die Gott wirklich gefallen wollen. Und wir kommen jetzt mit einer ganz konkreten und praktischen Frage. Laut Gesetz muss Sünde bestraft werden. 3. Mose 20, Vers 10 steht, wenn ein Mann mit der Frau eines anderen die Ehe bricht, sollen beide getötet werden. Was sagst denn du dazu? Das ist eine Fangfrage, eine Falle. Sie wollen Jesus damit eine Falle stellen. Und die Frage eigentlich hinter dieser Frage ist, was soll triumphieren? Das Gesetz oder die Liebe? Die Gerechtigkeit oder die Gnade? Das ist ein Widerspruch. Das geht nicht zusammen. Wie wird jetzt Jesus auf diese Fangfrage antworten? Wie antwortet er? Genauso, gar nicht. Er antwortet gar nicht, er ignoriert die Leute einfach. Er bückt sie runter und macht irgendwas am Boden. Und ich glaube, dass Ignoranz ganz oft wirklich eine gute Sache sein kann. Da die richtige Haltung sein kann, wenn es um Dummschwätzer geht. Es wird in der Welt so viel Blödsinn geredet und oft ist es einfach das Richtige, was man tun kann, gar nichts. Einfach ignorieren, weghorchen. Man muss nicht allem zuhorchen, was so geredet wird, man muss nicht überall Senf dazugeben. Und Jesus lässt sich da einfach nicht terrorisieren, er lässt sich nicht provozieren, er schweigt einfach. Er lässt sich nicht auf sinnlose Diskussionen ein, die im Endeffekt eh zu gar nichts führen. Und er kann sehr wohl unterscheiden zwischen wirklichen Fragen und Anliegen, die die Leute bringen, und einfach nur dummen Geschwätz, künstliche Diskussionen. Und wenn man diese Geschichte so liest, könnte man auch die Frage stellen, und ich habe die Frage auch schon öfters gehört, ja, wo ist denn eigentlich der Mann? Es gehören ja immer zwei dazu zum Ehebruch, und im Gesetz steht ja, dass beide gesteinigt werden sollen. Wo ist denn der Mann? Und die Bibel gibt darauf einfach keine Antwort. Sie schweigt auch dazu. Vielleicht war er einfach schneller, gelenkiger als die Frau, ist aus dem Fenster gesprungen, davon gelaufen. Vielleicht hat er Ansehen und Geld gehabt, hat sich freikauft. Männer sind immer besser behandelt worden damals. Man weiß es nicht. Es steht nicht da. Und es ist eigentlich auch für den Sinn dieser Geschichte auch gar nicht so wesentlich. Aber das ist auch wieder so ein bisschen eine menschliche Reaktion, dass man von der eigentlichen Sünde und von dem Problem, das da ist, ablenken will. Wo ist denn der Mann? Der hat auch was falsch gemacht. Der hat auch gesündigt. Die anderen haben auch einen Fünfer. Wo sind die anderen? Also man lenkt ab von der schuldigen Frau auf den verschwundenen Mann. Adam hat es damals genau umgekehrt gemacht bei Eva. Man hat gesagt, ja, die Frau, die hat mir verleitet. Sie ist ja eigentlich schuld. Also man lenkt immer ab auf den anderen. Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis sagt, ich habe gesündigt. Nicht der andere, nicht die Eva, nicht der verschwundene Mann, sondern ich. Und wir haben alle einen Ankläger, Satan. Eine Sache, die der Teufel wirklich gut kann, ist, dass er uns anschwärzen kann. Beim königlichen Gerichtshof, beim göttlichen Gerichtshof steht er und klagt uns an. In Offenbarung 12, Vers 10 steht: Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und dabei muss er nicht einmal lügen. Er kann gut lügen, aber hat er in dem Fall gar nicht notwendig. Er muss nur einfach aufdecken, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Das bringt er vor Gott als Anklage gegen uns. Wie reagiert es Jesus auf diese Anklagen? Auf diese Frage, was sagst du dazu? Und er bringt im Endeffekt dann die Fragesteller selbst zum Fragen und zum Grübeln. Und das beeindruckt mich bei Jesus immer wieder, dass er einfach so überlegen ist. Wir sind oft wirklich ratlos und überfragt, wenn Leute mit irgendwelchen Sachen daherkommen, ob das jetzt irgendwelche Moralfragen sind oder Glaubensfragen. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? und ähnliche Fragen, haben wir schon gehört. Was sagt man da drauf? Wir tappen dann immer wieder so in die Falle, dass wir uns da auf irgendwelche Glaubensdiskussionen einlassen, die im Endeffekt nichts bringen. Hinten noch ist man fast dümmer als vorher. Es bringt nichts. Was ist mit den Dinosauriern damals? Und man kann über alles Mögliche reden und diskutieren, aber es führt nirgendwo hin. Und Jesus ist einfach immer überlegen. Ganz egal, wie dumm ihm die Leute kommen, er ist überlegen. Da greift dann eben diese Frage auf, die hinter dieser Frage steht. Wie soll man mit Sünde umgehen? Mit Gerechtigkeit oder mit Gnade? Soll man die Sünde bekämpfen, bestrafen, ausmerzen, indem man einfach die Regeln strikt einhält? Dann wird alles gut, dann wird alles besser. Das war so die Richtung der Pharisäer. Oder soll man eher liberal sein, tolerieren, manche Sachen einfach so unter den Teppich kehren? Das ist eher so die liberale Theologie. Und heutzutage ist ja Ehebruch jetzt kein Vergehen mehr, es ist ja kein Verbrechen. Man hat sich halt auseinandergelebt, dann orientiert man sich halt neu. Das klingt irgendwie viel besser. Ist kein Thema mehr, kein Vergehen, keine Sünde. Man kann alles schönreden. Und keiner dieser beiden Wege ist wirklich der richtige. Und Jesus deckt jetzt diesen Irrtum auf. Er wird zum Richter bestellt. Und die Frage ist, wer ist ohne Sünde? Ab Vers 7 dann. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen, die Frau, die in der Mitte stand. Steinigung, das war damals die übliche Hinrichtungsart. Ich habe da einfach mal ein paar Steine mitgebracht. Bin ich gestern extra noch suchen gegangen. Ist ja bei dem Schnee gar nicht so einfach, dass man da Steine findet. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben sie wirklich so Steine genommen und sie dem Sünder so lang am Schädel droschen, bis der tot war. Heutzutage sind wir da ein bisschen zivilisierter. Steinigung ist eher selten, zumindest in Österreich kommt das nicht mehr so oft vor, oder gar nicht hoffentlich. Aber heutzutage werfen wir oft mit Worten um uns und die können genauso treffen, die können genauso verletzen. Und das heißt nicht umsonst, Worte können töten. Mit Worten kann man ausdrücken, du bist schlechter als ich. Ich bin besser als du. Du bist der letzte Dreck. Römer Kapitel 12 steht, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Jesus ist der Richter. Und die Frage ist jetzt, wie wird er richten? Wie geht er mit Sünde um? Als Nathan zu David gekommen ist, ist er eben nicht mit dem Zeigefinger gekommen, nicht mit Beschuldigungen gekommen, sondern mit einer Geschichte, wo David dann eben zur Selbsterkenntnis gekommen ist. Wer kann uns letztendlich wirklich von Sünde überführen? Wer kann das? Gott, ja. In ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 16 steht, da sagt Jesus, wenn jener, damit meint er den Heiligen Geist, wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also letztendlich ist es die Aufgabe vom Heiligen Geist, dass er zu dieser Selbsterkenntnis führt, dass er uns überführt. Schuld wird nicht durch Schuld, Zuweisung herbeigeführt, indem man sagt, du bist schuld, du hast das gemacht, weil das automatisch zur Verteidigung führt. Dann fängt man automatisch an, sich zu rechtfertigen, warum, wieso und überhaupt. Schuld deckt letztendlich der Heilige Geist auf. Durch ihn kommt es eben zu dieser Selbsterkenntnis. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. So etwas kann wirklich nur Jesus sagen, weil er wirklich ohne Sünde ist. Und einer nach dem anderen geht. Also einfach merken, ich bin auch nicht ohne Sünde. Ich habe auch meinen Dreck am Stecken. Ich habe eigentlich nicht das Recht, den Star aufzuheben und der am Schädel zu hauen. An dieser Stelle hat man dann auch schon wieder Fragen gehört und oder könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja, Jesus hat eben diese neue Toleranz gelehrt. Jeder von uns hat einen Balken im Auge, von dem hat keiner das Recht, sich über den Splitter im Auge vom anderen irgendwie zu äußern, irgendwas dazu zu sagen. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle gegenseitig tolerieren und akzeptieren, wir sind halt Sünder und ist halt alles nicht so perfekt, wie es sein sollte, aber reden wir halt nicht drüber. Jesus ignoriert zwar dummes Geschwätz, aber er ignoriert niemals Sünde. Und er sagt an keiner Stelle, dass diese Frau unschuldig ist. Überhaupt nicht. Er nimmt die Sünde wahr und auch wir sollen Sünde wahrnehmen. Wir sollen nicht dazu schweigen, wenn Ungerechtigkeit passiert in der Welt, wenn Sünde passiert. Wir sollen mutig sein, für Gerechtigkeit und für das Recht und für das Richtige aufstehen. Und wir sollen gegen Sünde kämpfen, in erster Linie gegen unsere eigene. Und auch gegen die Sünde in der Welt. Aber dabei müssen wir uns immer bewusst machen, wir sind auch nicht besser, wir sind auch Sünder. Wir haben auch einen Balken im Auge. Die anderen sind nicht schlimmer als ich. Und gerade in christlichen Kreisen werden ja oft so Homosexuelle zum Beispiel als die großen Sünder hingestellt. Dabei sind das auch nicht schlechtere Menschen als andere. Wir sind nicht die Richter, die uns über andere stellen können, sie verurteilen können, sondern wir sind Sünder, denen vergeben worden ist. Und genau solche sollen wir Sünde sehen, auch die Sünde der anderen. Jesus hat die Sünden der anderen weder verurteilt noch beschönigt. Und auch wir sollen nicht verurteilen und auch nicht beschönigen, sondern wir sollen im Namen Jesu wirklich Vergebung zusprechen. Im 2. Timotheus Kapitel 4 schreibt Paulus, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Und ein bisschen deutlicher vielleicht im Epheserbrief, Kapitel 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen die Wahrheit sagen, aber wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Wir sollen weder beschönigen und unter den Teppich kehren und schweigen, wo es zum Sorgen ist, aber wir sollen auch nicht von oben herab auf andere runterschauen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, das ist der oder die Verurteilte. Geh und sündige nicht mehr. Was soll jetzt mit dieser Sünderin passieren? Gibt es jetzt gar keine Strafe, gar keine Verurteilung, hat Sünde überhaupt keine Konsequenz? Man sagt halt, ja, Sünde ist passiert, Punkt, aus. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Im Hesekiel Kapitel 33 steht, spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben? Wie kann Jesus, der Einzige, der ohne Sünde ist, der Sohn Gottes, der das Recht hätte zu urteilen und auch zu bestrafen, wie kann er diese Sünderin frei gehen lassen? Obwohl er selbst sündlos ist, obwohl er der oberste Richter ist, spielt er überhaupt nicht diese Rolle des Richters. Sondern er macht sich, obwohl er sündlos ist, den Sündern gleich. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das steht in ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 12 dann. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also Jesus kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Er wird eines Tages auch als Richter kommen, aber noch nicht. Noch ist Vergebung möglich statt Verurteilung. In Markus Kapitel 10 steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Ist, glaube ich, eine recht bekannte Geschichte. Ich habe es auch schon erzählt. Ein Kapitän hat einmal eine sehr lange Seereise unternommen und war eine große Besatzung, ein großes Schiff und auch einige Familienangehörige, die mitgefahren sind, unter anderem auch seine eigene alte Mutter. Und irgendwann einmal ist dann der erste Offizier zu ihm gekommen und hat gesagt, du, vom Proviant wird ständig was gestohlen. Und das war eine ernste Angelegenheit, weil der Proviant für so eine lange Reise wirklich genau eingeteilt worden ist und da hängt wirklich das Leben von allen davon ab, dass das ausreicht. Da kann man sich nicht einfach so bedienen. Gut, der Kapitän hat nachher die Anordnung getroffen, wenn derjenige gefunden wird, dann wird er an den Mast gebunden und ausgepeitscht. Gut, das ist dann weitergegangen und dann kommen sie zu ihm und sagen, ja, wir haben den Dieb gefunden. Es ist deine eigene Mutter. Und das hat sich natürlich dann wie ein Lauffeuer im ganzen Schiff verbreitet. Wie wird jetzt der Kapitän damit umgehen? Einerseits, er kann jetzt seine eigene Anordnung ignorieren und sagen, ja, das ist eine alte Frau, meine eigene Mutter, die können wir jetzt nicht auspeitschen lassen. Auf der anderen Seite, wenn er seine Mutter auspeitschen lässt, der stirbt dran, das war klar. Wie wird er damit umgehen? Gut, er hat dann wirklich seine Mutter an den Mast binden lassen und bevor dann der erste Peitschenhieb sie getroffen hat, hat er sich selbst davor gestellt und hat mit seinem eigenen Körper einfach an jeden Peitschenhieb für seine Mutter abgefangen. Wir fragen oft, was soll triumphieren? Gerechtigkeit oder Gnade? Und bei Jesus ist es so, dass er das kombiniert. Bei ihm gibt es Gerechtigkeit und Gnade gemeinsam. Es passiert Gerechtigkeit und Gnade. Genau das hat Gott gemacht. Die Strafe ist vollstreckt worden, hat die Strafe nicht uns Sünder getroffen, sondern ihn selbst. Gott hat sich selbst dafür geopfert. So wie der Kapitän hat er sich dazwischen gestellt, um unsere Strafe abzufangen. Ein eine bekannte Stelle aus Jesaja 53. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Gerechtigkeit und Gnade gleichzeitig. Und deshalb ist Jesus die einzige Möglichkeit für Vergebung, für Begnadigung. Und Jesus sagt dann gleich an, Vers weiter, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus kommt zu Sündern nicht mit dem Holzhammer, sondern mit dem Holzkreuz. Jesus kommt nicht mit dem Holzhammer, sondern mit dem Holzkreuz. Und das, was für uns ein Widerspruch ist, Gerechtigkeit und Gnade, das vereint Jesus in sich. Er hat die gerechte Strafe übernommen und wir werden begnadigt. Nur deshalb. Und genau das macht den christlichen Glauben auch so einzigartig. So etwas findet man sonst nirgendwo. Nirgendwo gibt es Vergebung, gibt es Gerechtigkeit und Gnade in einer Person. Und Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Begnadigte Menschen leben anders. Wir leben nicht mehr unter der Sünde. Wir müssen nicht mehr der Sünde folgen, sondern wir können Jesus folgen. Auch wenn wir immer wieder hinfallen, wenn immer wieder was schief läuft, wenn Satan und unser eigenes Gewissen uns immer wieder anklagt, können wir immer wieder zum Richterstuhl Jesu kommen und Vergebung bekommen. Vergebung und Gnade ist eben wirklich nur durch Jesus möglich. Im 8. Kapitel sagt Jesus dann, ihr werdet in euren Sünden umkommen, wenn ihr nicht glaubt, dass ich wirklich bin, der ich bin. Dann gibt es keine Rettung für mich. Wenn wir das nicht erkennen, dass Jesus wirklich der ist, der unsere Strafe auf sich genommen hat, dann gibt es für uns auch keine Begnadigung und keine Rettung. Wenn euch also der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Danke, großer Kapitän, dass ein anderer für uns gestorben ist. Danke, dass wir dadurch verschont worden sind von unserer gerechten Strafe. Danke, Jesus, dass du unsere gerechte Strafe übernommen hast und dass wir nur deshalb begnadigt worden sind. Danke, dass du nicht mit dem Holzhammer, sondern mit dem Holzkreuz zu uns kommst. Amen.